Deutschlandfunk Interview.
Tarek Alaous wollte für den Wahlkreis Oberhausen und Dinslaken kandidieren und im nächsten Herbst möglichst in den Bundestag einziehen, soweit er denn als grüner Bundestagskandidat ein Mandat gewonnen hätte von den Wählerinnen und Wählern. Sein Kreisverband in Oberhausen und Dinslaken zeigt sich nun enttäuscht über seinen Rückzug, wie Aminata Touré, seine Parteifreundin, reagiert. Die Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags, das kann ich jetzt mit ihr besprechen. Schönen guten Morgen, Frau Touré.
Guten Morgen.
Frau Touré, nicht Sie selbst, aber Ihre Eltern haben auch eine Fluchtgeschichte. Ihre Mutter und Ihr Vater stammen aus Mali. Sie teilen also mit Tarek Alaous diese Fluchtgeschichte in Ihrer Familie zumindest. Sind auch Sie, wie der Kreisverband in Oberhausen und Dinslaken, jetzt enttäuscht, dass Ihr Parteifreund seine Kandidatur zurückgezogen hat?
Also ich kann das total nachvollziehen, dass die Bedrohungslage für ihn so massiv war, dass er gesagt hat, er zieht seine Kandidatur zurück. Deswegen würde ich nicht sagen, ich bin enttäuscht von ihm. Aber ich bin traurig über die Gesamtsituation, dass er die Notwendigkeit darin gesehen hat, seine Kandidatur zurückzuziehen.
Inwieweit lesen Sie denn aus diesem Rückzug heraus, dass es strukturellen Rassismus in Deutschland gibt? Das ist ja umstritten, ob das ein struktureller Rassismus ist, der hierzulande vorhanden ist.
Absolut ist das umstritten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir in Deutschland definitiv nicht frei von Rassismus sind und diese rassistischen Strukturen an ganz vielen Stellen sehen. Und von daher glaube ich, gerade diese Auseinandersetzung, die Erfahrungen, die Tarek Alaous gemacht hat, natürlich ganz deutlich zeigt, es ist eben nicht so leicht, wenn man einen Fluchthintergrund hat, politischen Mandat zu beanspruchen sozusagen und dann solche heftigen rassistischen rechten Reaktionen auch zu erfahren.
Aber das entscheidende Wort ist ja tatsächlich in dieser Debatte strukturell. Das heißt, haben wir bei Behörden, bei der Polizei oder auch im Bildungswesen, würden Sie so weit gehen zu sagen, es gibt einen strukturellen Rassismus in Deutschland oder würden Sie so weit nicht gehen?
Wir haben in Schleswig-Holstein letzte Woche erst beschlossen, dass wir einen Aktionsplan gegen Rassismus auf den Weg bringen. Und genau in diesem Plan setzen wir uns mit allen Institutionen auseinander, mit Bildungsinstitutionen, mit Polizei, mit Justiz, mit unserem öffentlichen Dienst. Wir sagen nicht, dass wir allen Menschen, die in Deutschland leben, vorwerfen, im Kern rassistisch zu sein, aber dass wir alle durchaus mit Rassismus auch sozialisiert werden und dass es überall stattfindet. Und deswegen kann man sich natürlich um Begrifflichkeiten streiten und sagen, benennt man strukturellen Rassismus oder nicht. Klar ist, dass wir dieses Problem in Deutschland haben und etwas dagegen setzen müssen.
Warum gibt es aus Ihrer Sicht denn nicht mehr Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte, die sich in Parteien oder Parlamenten engagieren? Es gibt sie natürlich, aber sie sind verglichen für den Gesamtteil der Bevölkerung, sind sie doch deutlich unterrepräsentiert bislang.
Ich würde da zwei Gründe nennen. Einerseits sind Parteien noch nicht so aufgestellt, dass sie massiv um Menschen werben, die andere Biografien haben. Das umfasst Migrationsgeschichte, das umfasst aber auch ganz viele andere Biografien, wie ob man in Armut aufgewachsen ist, ob man einen nicht akademischen Hintergrund hat und so weiter und so fort. Wir als Grüne haben deswegen eine Arbeitsgemeinschaft Vielfalt gegründet und letztes Jahr beschlossen, um vielfältiger einer Partei zu werben und halt auch mehr Menschen sozusagen für Politik zu begeistern. Und der andere Grund ist definitiv, dass viele Leute, die zu einer Minderheit gehören, Angst darum haben, genau solche Attacken zu erfahren wie Tarek Alaous. Das heißt, das bedeutet, dass es zwei Ebenen gibt. Also, dass man sich dann nicht im Klaren darüber ist oder sicher ist, würde das bedeuten, dass ich eben mich mit Rassismus, mit Rechtsextremismus und so weiter auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Gründe, warum wir das tatsächlich auch nicht so vermehrt haben in Deutschland.
Ihr Parteifreund Cem Özdemir, der kann Termine seit Jahren nur mit Personenschutz wahrnehmen. Er macht das auch immer wieder publik, um eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Welche Erfahrungen machen Sie als schwarze Parlamentarierin im Schleswig-Holsteinischen Landtag und überhaupt, wenn Sie unterwegs sind in der Öffentlichkeit?
Ja. Also erstmal kenne ich das Gefühl, bevor ich kandidiert habe, überhaupt zu überlegen, will ich das machen? Und zwar genau aus diesen Beweggründen, dass ich Angst davor hatte, was bedeutet das für mich und aber auch für meine Familie und die Menschen, die um mich herum stehen sozusagen. Weil ich nicht wusste, wie reagieren Menschen darauf, wenn die erste schwarze Politikerin in einem Parlament sitzt in Schleswig-Holstein. Da hatte ich schon Respekt vor, aber ich habe es mir zugetraut und es dann einfach getan. Aber ich habe natürlich auch in den letzten 4 Jahren, seitdem ich Abgeordnete bin, sehr viele Hassnachrichten, sehr viele Bedrohung auch erfahren. Das bedeutet, das ist schon Teil des Alltages ein Stück weit. Und das empfinde ich als massives Problem. Deswegen ist es auch wichtig, so wie Cem Özdemir, immer wieder öffentlich darauf aufmerksam zu machen und vor allem einzufordern, auch von der Zivilgesellschaft, aber auch eben von unseren Sicherheitsbehörden, da auch sehr wachsam zu sein und sich dagegen zu stellen.
Der Grund, warum wir heute früh miteinander sprechen, ist ja der Rückzug von Tarak Alawas. Wir haben es eben erwähnt natürlich. Hätte er möglicherweise auch von Ihrer Partei, von den Grünen, mehr Unterstützung gebraucht, gerade jetzt am Anfang, um diese Kandidatur erfolgreich umsetzen zu können?
Also ich glaube durchaus, dass es bei allen Parteien und auch bei uns ein Weckruf sein muss. So wie ich das mitbekommen habe, gab es auch viel Unterstützung ihm gegenüber. Und wir haben als Bundesverband auch eine Stelle geschaffen, eine Anlaufstelle gegen Rechts sozusagen, gerade für solche Situationen, dass man auf die Bundesgeschäftsstelle zugehen kann und sagen kann, das ist die Erfahrung, die ich mache, ich brauche dort Unterstützung. Und dass man zusammen mit Beratungsorganisationen zusammen dann schaut, wie man so eine Situation dann auch gemeistert bekommt. Und ich glaube, diese Unterstützungssituation braucht es nicht nur Bundesebene, sondern auch auf allen Landes- und kommunalen Ebenen, weil gerade auch auf kommunaler Ebene erfahren viele Politiker und Politikerinnen ja auch Hass und rechte Hetze sozusagen.
Sie haben jetzt viel über Repräsentanz schon gesprochen, auch in den Parteien selbst. Wenn ich auf Ihre eigene Partei, auf die Grünen schaue, die sich ja das Thema Diversität sehr ans Revier heften als eines ihrer Kernthemen, dann fällt doch auf, dass Sie eine überwiegend, ich sage mal, weiße, bio-deutsche Partei sind, zumindest was die sämtlichen, fast alle Führungspositionen angeht. Das heißt, müssten Sie nicht mit der Diversität erstmal in der eigenen Partei anfangen?
Absolut. Und das ist ja auch so ein selbstkritischer Punkt, den wir festgestellt haben. Deswegen haben wir diese Arbeitsgemeinschaft Vielfalt gegründet, bei der ich selbst auch Teil von war und haben unterschiedliche Maßnahmen vorgeschlagen, wie ein Diversitätsrat, das beim nächsten Bundesvorstand auch eine vielfaltspolitische Sprecherin sein wird. Wir haben gesagt, wir wollen das auf allen Ebenen runterdeklinieren und jeder in der Partei ist in der Verantwortung, sozusagen diesen Prozess mit nach vorne zu stellen. Wir stellen uns überhaupt nicht hin und sagen, das ist bei uns überhaupt kein Problem, sondern dass wir wirklich konstruktiv daran arbeiten wollen und sind damit auch die erste Partei, die diesen kritischen, selbstkritischen Weg geht und sagt, wir müssen vielfältiger werden.
Aber Sie mussten das erst auf den Weg bringen. Das heißt, Ihre Parteiführung ist nicht von alleine darauf gekommen.
Wir haben das gemeinsam mit unserer Parteiführung gemacht. Also ohne wäre es gar nicht gegangen. Und da gab es sehr viel Unterstützung für. Und nichtsdestotrotz waren das natürlich einfach, war das auch eine kritische Auseinandersetzung, die man da hatte. Wo steht man da? Aber ich sage auch immer ganz klar, wir haben als Grüne auch die Erfahrung gemacht, dass wir mit sowas wie einem Frauenstatut deshalb eben eine so feministische Partei sind, eine Partei sind, wo viele Frauen auch in Verantwortung sind. Wir wollen das jetzt erweitern mit mehr Merkmalen. Und das ist der Weg, den wir jetzt gehen und den wir schon mal sehr erfolgreich gegangen sind. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir als Partei sehen, dass wir uns in den nächsten Jahren wirklich ernsthaft auf den Weg begeben müssen, mehr diverse Menschen aufzustellen und aber auch programmatisch das nochmal deutlich zu zeigen.
Da kann ich jetzt natürlich nicht widerstehen, nach der K-Frage in Ihrer Partei zu fragen. Sie sprechen selbst von der feministischen Partei. Die Anliegen, die Sie jetzt formuliert haben, diverser zu werden, die müssten sich dann zwangsläufig besser mit einer weiblichen Kanzlerkandidatin durchsetzen lassen.
Also wir haben die Situation, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck das Anfang Mai ja auch bekannt geben werden. Und tatsächlich ist es so, dass niemand in der Partei das derzeitig weiß. Also von daher kann ich gar nichts verraten, was ich nicht weiß.
Was ich nur nicht verstehe, Frau Touré, wenn Sie offen und offensiv für Diversität und für Gleichstellung eintreten und eben sagen, wir sind eine feministische Partei, warum ist dann noch offen, dass Sie eine Frau ins Rennen schicken ums Kanzleramt, zumal die anderen Parteien nur Männer aufstellen?
Weil wir eben eine Partei sind, die Feminismus und Gleichberechtigung nicht darin versteht, dass man als Frau gezwungen wird, deshalb ein Amt innezunehmen oder sich deswegen für eine Kandidatur bereit zu erklären, sondern weil man das selber auch möchte und das gemeinsam entscheidet. Und ich glaube, diese Freiheit und diese Entscheidungsmöglichkeit muss man Menschen immer lassen. So, und deswegen sind wir an dem Punkt, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck das gemeinsam diskutieren und dann entscheiden werden. Und ich glaube, wir werden eine gute Entscheidung treffen.
Hätten Sie persönlich mit den Anliegen, für die Sie auch stehen, sich von Anfang an gewünscht, dass auch die Partei gefragt wird, wer der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin werden soll?
Also wir haben das bei uns in der Partei ja immer so, dass solche Entscheidungen dann auch am Ende des Tages von der Partei auch mit bestätigt werden müssen.
Na, oft von der Basis, oft eher von der Basis. Also die Grünen sind ja berühmt berüchtigt für ihre Basisentscheidungen und ihre Urwahlen.
Absolut. Und ich glaube auch, dass es nach wie vor dazu kommen wird, dass man ein solches einen solchen Entscheidungsprozess dann auch bestätigt, beispielsweise dann als Partei. Aber ich habe jetzt aus unserer Partei gar nicht vernommen, dass es jetzt irgendwie Kritik an dem Verfahren gibt. Ganz im Gegenteil. Ich habe
überraschenderweise
vernommen in unserer Partei, ja. Genau, dass man eben sehr froh ist, dass man ein geschlossenes und starkes Duo hat, wie Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und das war auch nicht immer so bei uns Grünen. Und deswegen merke ich bei uns in der Partei viel eher, dass alle sehr froh sind, dass wir so ein starkes Duo haben, die sich vor allem um die Inhalte kümmern und bei denen man beiden zutraut, es tun zu können.
Gut, die Grünen machen es weiter spannend. Aminata Touré, ich danke Ihnen, dass Sie uns für diese Fragen zum Thema Diversität, sei es bei Geflüchteten, aber auch unter den Geschlechtern, zur Verfügung standen. Vielen Dank für dieses Interview.
Danke auch.